Hallo und herzlich willkommen zum Coach the Coach Podcast des Deutschen Eishockey-Bundes. Mein Name ist Karl Schwarzenbrunner, bin Bundestrainer Wissenschaft und Ausbildung und diesen Podcast haben wir ins Leben gerufen, um euch bestmöglich mit Informationen rund ums Trainerwesen und dem wunderbaren Sport Eishockey im Allgemeinen zu versorgen. Da es ein Podcast von uns für euch sein soll, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns Themenvorschläge und Anregungen unter podcast@deb-online.de zusendet. Und jetzt gehen wir all in und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der nächsten Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen DEB Coach the Coach Podcast Folge. Dieses Mal mit unserem Bundestrainer Harry Harold Kreis. Hi Coach, wie geht's da? Geht's dir gut?
Ja, Karl, grüß dich. Ja, super. Mir geht's sehr gut und vielen Dank für die Einladung.
Ja, okay. Danke, dass du da bist, Trainer. Das soll es auch schon mal sein. Der Förmlichkeiten und ich möchte gleich in medias res gehen mit einer schwierigen Frage, vielleicht auch nicht schwierig, eine Frage, auf die ich denke, die heute über diesen Podcast stehen sollte, und zwar Trainerentwicklung und dann deine ganz persönliche oder meine persönliche Frage an dich: Wie bist du der Trainer geworden, der du heute bist? Schwierige Frage, jetzt kommst du.
Ja, Karl, es gibt ja diesen Spruch, du bist der Summe deiner Erfahrungen, ja. Die würde ich gerne jetzt mal anwenden in Kurzform. Ich denke, ich meine, der Weg ist das Ziel und ich bin sicher heute nicht der gleiche Trainer als vor vielen, vielen Jahren, als ich damals in Bad Nauheim begonnen habe. Und das hat damit zu tun, dass du immer wieder Erlebnisse, Erfolge, Niederlagen auf dem Weg hast. Und ja, bei mir ging es auch darum zu reflektieren, okay, was habe ich gut gemacht, was habe ich weniger gut gemacht, was habe ich im Sport dazugelernt und was habe ich auch so mir angeeignet an Wissen außerhalb des Eishockeys. Und das hat mir auch sehr geholfen.
Wir gehen das jetzt Punkt für Punkt mal durch. Und du hast einen Punkt sehr nonchalant jetzt gesagt, und zwar Bad Nauheim war deine erste Trainerstation, richtig? Vielleicht das, weil ich denke, dass das oft wichtig ist, dass man eine gewisse Vita aufbaut. Wie ist es passiert, dass du Trainer geworden bist?
Ich hatte damals, 1997 war meine letzte Saison in Mannheim, wo wir die Meisterschaft gewonnen haben. Als die Saison vorbei war, wusste ich nicht, dass es meine letzte Saison wird. Okay. Das hat mir dann bei der Exit-Meeting hat mir das mein damaliger Trainer Lance Nethery mitgeteilt oder vorgeschlagen, sehr nachdrücklich vorgeschlagen, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt aufzuhören.
Okay.
Und mir gleich dann die Möglichkeit angeboten, als Co-Trainer zu agieren, was natürlich nicht selbstverständlich ist. Und schon in dieser Stelle, ich habe gedacht, okay, das Training ist vorbei. So kannten wir das als Spieler. Training ist vorbei, ich kann jetzt nach Hause. Und ja, dann, das habe ich, glaube ich, die ersten zwei Tage gemacht. Und dann hat Lance zu mir gesagt, du Harry, du bist jetzt nicht mehr Spieler. Wir haben ja einen anderen Tagesablauf, andere Arbeiten wie sonst. Und so war das der Einstieg dann in der Arbeitsweise oder zeitlichen Aufwand eines Trainers, aber nur im kleinen Sinne. Ja, und dann hat man einige Aufgaben übertragen bekommen, bis man verstanden hat, okay, ich kann jemand vielleicht erklären, wie man rechter Verteidiger spielt, aber ich kann Eishockey ganz schlecht nicht ausreichend erklären. Ja, und so macht man seine Entwicklung, so macht man seine Erfahrung, auch im Gespräch mit den Spielern. Dann bin ich damals, als Chris Valentine nach Mannheim ist, als Head Coach, bin ich im November nach Bad Nauheim, die Mannschaft bis Ende Saisonende zu unterstützen. Der Trainer wurde da auch freigestellt. Wir haben die Playoffs erreicht und Lance Nethery hat mich wieder dann nach Köln geholt als Co-Trainer. Da habe ich ein Jahr in Köln als Co-Trainer. Lance hat dann einen langjährigen Vertrag unterschrieben als Sportchef und Head Coach. Und für mich war dann klar, dass ich hier keine Möglichkeiten habe, als Head Coach zu agieren. Und bin daraufhin dann wieder nach Bad Nauheim zurück. Und das war dann wirklich meine erste Station als Head Coach. Und da habe ich eben sehr viel selber erfahren, weil du einfach machen musst. Du hast jetzt die gesamte Verantwortung, auch im Austausch mit den Spielern. Und das war ein Eye-Opener für mich.
Harry, du hast jetzt impliziert damit, dass dir immer klar war, du möchtest Cheftrainer sein. Ist das richtig? Man hätte ja sein können, Nein. Dass du sagst, ich bleib einfach mein Leben lang ein richtig, richtig guter Co-Trainer. Weil du hast jetzt gesagt, dann bin ich zurückgegangen oder dir war, du wusstest, es war kein Platz in dem Verein, um Cheftrainer zu werden.
Ich hab dann irgendwann ja auch für mich gesagt, okay, ich möchte die Entscheidungen treffen. Also ich bin gerne dabei. Ich lerne auch gerne was. Ich schaue zu. Aber dann letztendlich würde ich doch selber gerne die Entscheidungen treffen. Mit den Spielern, Aufstellung, Spielsystem und so weiter. Und da habe ich dann entschlossen, oder ich dachte damals, ja, jetzt habe ich meine 2, 3 Jahre als Co-Trainer gemacht. Jetzt wäre doch mal ein guter Zeitpunkt, als Head Coach zu agieren. 1 oder 2 Jahre als Assistent hätte es sicher nicht geschadet. Aber ja, der Wurf ins kalte Wasser, Bad Nauheim, das war auch spannend.
Würdest du sagen, dass deine, ich denke, ich kenne die Antwort, aber würdest du sagen, dass deine Trainerkarriere immer nach oben ging? Oder gab es dann auch mal so Dips, so kleine Einbrüche in deiner Trainerkarriere?
Bad Nauheim war für mich in diesem Jahr, ich bin dann, glaube ich, im Februar bin ich freigestellt worden. Und im Hinblick habe ich da eben viele Sachen. Ich habe gedacht, es geht alles nur um X's und O's und System erklären und so weiter und so weiter. Und erst nach Bad Nauheim habe ich festgestellt, es ist viel mehr dazu. Nach meiner Freistellung in Bad Nauheim habe ich bedauerlicherweise ein Stempel-Etikett bekommen, dass ich nicht hart genug mit den Spielern umgehe. Ich kann mich nicht durchsetzen. Und somit ist meine Karriere nicht gestiegen, sondern im U-Boot ist der abgesunken. Ich bin wirklich vom Trainerkarussell rausgeflogen. Ich war dann immer dabei. Kein Anruf, keine Anfrage, kein gar nichts, überhaupt nicht. Und bis der Anruf, ein Jahr lang habe ich nicht gearbeitet als Trainer, bis ein Anruf aus der Schweiz kam von Andy Fleming, der als Honorar-Co-Trainer damals in Mannheim mit Lance zusammengearbeitet hat. Die kannten sich gut. Und er rief mich an, ob ich nicht die U20 Elite Junioren in Davos übernehmen möchte. Die würden gerne so ein bisschen Kulturwechsel. Der Trainer war damals der Vater von Kurechev, der jetzt heute in der Jersey, glaube ich, spielt. Und die wollten einfach einen Kulturwechsel. Und da war ich sehr dankbar. Und damit habe ich eigentlich das Handwerk, Karl, für mich auch viel über das Handwerk, Trainer, Umgang mit Spielern, auch wenn es nur junge Spieler sind, gelernt.
Hast du da lang gezögert? Wir haben beide schon mal über das gesprochen. War das für dich eine schwierige Entscheidung, in den Nachwuchs zu gehen? Weil es heißt ja immer wieder im deutschen Eishockey, gehst du einmal im Nachwuchs, kriegst eben dann auch diesen Stempel Nachwuchstrainer und es ist sehr, sehr schwer, dann auch in den Profibereich wieder zurückzukommen. War das eine Entscheidung oder war das einfach, nein, ich will jetzt wieder arbeiten, ich will da jetzt hin, ich muss das jetzt machen?
Ja, ich wusste, die Wertschätzung der Nachwuchsarbeit in der Schweiz wird sehr hoch angesehen, dass man auch in der Schweiz einen Werdegang von, ich sage jetzt mal, Juniorentrainer, Nationalliga B, Nationalliga A, den kann man nehmen, den kann man machen, das kann man ja, da waren ja einige Beispiele darüber. Aber das ist richtig, dass ich einfach wieder arbeiten wollte und Davos ist kein schlechter Ort zu arbeiten. Auch die Elite-Junioren, die gehören ja. Es ist eine Voraussetzung, wenn du in der Nationalliga A bist, dann hast du einfach eine Elite-Juniorenmannschaft. Und aber ich glaube, vordergründig habe ich gesagt, ja, ich will wieder zurück. Ich habe noch viel zu lernen und das ist ein guter Ort, es zu tun.
Jetzt kommt eine sehr private Frage von mir und wenn du sagst, na, will ich nicht drüber reden, dann ist es absolut fair. Diese Thematik, die ich auch oft höre bei der Trainerausbildung, ist ja dann auch, wenn man solche Entscheidungen trifft, mit dem Partner oder mit der Partnerin, ja, sei es Ehefrau, Freundin, was auch immer. Und du hast jetzt gesagt, du hast ein Jahr lang nicht gearbeitet. Hat das an dir genagt oder auch an Beziehungen? Oder war das dann auch nie ein Thema, als du gesagt hast, nein, ich gehe jetzt nach Davos, dann gehe ich nach Davos. Ist so, boom, aus die Maus.
Zu diesem Zeitpunkt hatte ich mich von meiner Frau und Familie getrennt. Das heißt, ich war ja nicht eigentlich bei meiner damaligen Ex-Frau zusammen. Ich hatte aber eine Freundin und ich unterstelle einfach mal, dass ich unerträglich war in diesem Jahr, wirklich. Also ich war nicht gut drauf. Es hat einmal mit der Arbeit zu tun, es hat einmal auch, Karl, mit dem Selbstwertgefühl zu tun. Okay, was bringe ich überhaupt? Was kann ich sonst noch machen? Also das hat sehr viel damit zu tun. Ich war ja so weit, dass ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt was machen. Das war oben in Hamburg, da habe ich für einen Marathon trainiert. Das war so mein Ziel, dafür zu trainieren, das auch dran zu laufen. Aber das hat die Beziehung schon belastet. Absolut für mich, weil du einfach, war einfach unzufrieden mit der Situation.
Und wann dann, war das an der Kippe, dass du sagst, wenn du jetzt keinen Anruf bekommst, dann ist Schluss mit Trainer-Dasein und du machst was komplett anderes? Also gab es da konkrete Gedanken?
Zu dem Zeitpunkt hatte ich keinen Agent. Das heißt, alles, was ich hätte unternehmen müssen, das müsste ja hätte aus eigenem Antrieb kommen müssen. Da hätte ich selber Vereine anrufen müssen. Als ich dann in der Schweiz war, die Situation hat sich geändert. Dann habe ich einen Agent bekommen. Und die Entwicklung war wirklich so, dass wir, ich war jetzt 2 Jahre in Davos, unser Farmteam, wir waren Farmteam von HC Lugano. Und irgendwann mal gab es die Möglichkeit, auch aufgrund einer Freistellung HC Lugano zu übernehmen. Und so war das irgendwie ja, völlig ungeplant, aber einfach Timing, ein bisschen ja, Mut ist es einfach nicht. Einfach die Bereitschaft zu sagen, ich ändere mein Umfeld, ich ändere die Anforderungen, ich gehe ein bisschen Risiko ein, hoffe auf ein bisschen Glück und eine gute Mannschaft. Und so ist es dann bei mir gekommen, wirklich. Ich habe Glück gehabt, richtige Zeit am richtigen Ort. Und ich glaube, da ist auch viel gehört dazu.
Um einen kurzen Exkurs zu nehmen, weil diese Frage auch häufig kommt bei der Trainerausbildung, bist du der Meinung, dass man als Trainer auch einen Agenten-Berater haben sollte? Also würdest du das jemandem raten, auch wenn Ratschläge immer Schläge sind, würdest du einem jungen Trainer raten, ja, nimm deinen Agenten, hilft dir?
Ich finde es vorteilhaft, like Third-Party-Confirmation oder jemand anders, sprich über deine Vorteile, jemand anders spricht über deine Stärken. Als Trainer, wenn du aktiv bist, hast du so viel anderes zu tun, als andere Vereine anzurufen oder kontaktieren, ob die jetzt einen Trainer suchen. Und wenn du keinen Job hast, glaube ich, hat der Agent trotzdem ein Gespür oder ein Wissen, wer jemanden sucht, welcher Verein sucht, welche Art Trainer. Es ist ja vorteilhaft meines Erachtens, wenn man jemanden hat, der sich um dich und deine Karriere ein wenig kümmert.
Der nächste große Punkt, den du angesprochen hast, es geht nicht nur um die X and O's, also nicht nur, was man auf der Taktiktafel hinzeichnet oder irgendwelche Magneten verschiebt. Um was geht es denn dann noch, Trainer?
Bei der U20, bei der Elite Junioren in Davos auch, vielleicht mehr so als im Profibereich, absolut. Wobei auch dort der Umgang mit den Spielern, auch mit der Person, also nicht nur mit den Spielern, einfach mit der Person, mit der Persönlichkeit, das ist sehr, sehr wichtig. Aber umso höher du in den Ligen aufsteigst, wo, ich sage jetzt mal, das Eishockeywissen ziemlich angeglichen ist, auch die Fähigkeiten recht angeglichen ist, die Rollen ziemlich geklärt, dann geht es wirklich mehr um den Umgang mit den Spielern, Kommunikation mit dem Spieler. Es geht um eine Kultur, also wenn der Club dich verpflichtet und der Trainer soll irgendwie auch die Kultur für die Mannschaft mitbringen, da muss man sich bewusst sein, was man überhaupt für eine Kultur als Trainer haben möchte, was für ein Umfeld, welche Prinzipien haben wir, welche Umgänge haben wir, wie ist meine Führung? Und das hat weniger mit dem Eishockey zu tun, als eben mit einer Atmosphäre, ein Umfeld zu schaffen und dann in diesem Umfeld eben mit den Spielern zu, ja, die Interaktion mit den Spielern, Staff und so weiter. Und eben umso höher du kommst in den Ligen, umso wichtiger ist das.
Wie lernt man das, Trainer? Weil das ist ja dann oft die Gretchenfrage. Ist es autodidaktisch? Man nimmt es einfach mit? Oder ist es Gott gegeben aus deiner Sicht? Oder sind dann, ich aus meiner Brille würde sagen, ganz viel auch die Trainerausbildung hilft? Gibt es Mentoren? Wie hast du das gemacht? Also wie hast du dir Dinge angeeignet aus deiner Sicht? Wie bist du ein besserer Trainer geworden?
Ja, also die Trainerausbildung absolut, was das Handwerk betrifft, aber auch, ich sag's mal, im Umgang mit Spielern, in der Organisation, auch I'll say like Selbstorganisation, like Self-Disciplines, Selbstorganisation, Organisation für die Saison, für den Club, für die Mannschaft. Was die Kommunikation und sowas angeht, das habe ich mir, ja, das waren sicher 3 oder 4 Jahre, Karl, wo ich Online-Kurse gemacht habe über eine Plattform. Mein Wissen, das hole ich meistens aus dem englischen Raum, also meine Muttersprache. Und die arbeiten auch sehr viel in dem Bereich Teamführung, Kommunikation, Conflict, Transformation, solche Sachen. Das war für mich unheimlich hilfreich. Aber Und es hat lang gedauert. Ich glaube, ich war schon 10 Jahre als Trainer unterwegs, bis ich dann irgendwann festgestellt habe, okay, was sind meine Werte, was sind meine Prinzipien? Also was zeichnet mich aus als Person, dass ich, egal unter welchen Bedingungen, einfach auch bei meinen Prinzipien und bei meinen Values bleibe? Und das hat ein bisschen gedauert. Und ich kann wirklich nur jeden Trainer oder angehenden Trainer raten, das so schnell wie möglich ausfindig zu machen. Was ihn, warum er den Job macht und was sind seine Werte?
Verändern Sie dich auch diese Werte auch aus deiner Sicht? Weil du weißt, wir reden ja oft miteinander. Aus meiner Sicht ist das Wichtigste, was ein Trainer machen soll. Er soll sich selbst kennen. Ich bin der Meinung, dass wenn ich das weiß, kann ich sehr schnell ein besserer Trainer werden. Aber wann sind deine Werte vor 5, vor 10 Jahren andere wie jetzt? Weil bei mir ist es manchmal so, ist schwierig zu erklären, aber ich finde, es gibt ein paar so ganz Kerndinge, aber es gibt ein paar außenrum, die sind schon ein bisschen fließend aus meiner Sicht. Oder ist es bei dir anders?
Ja, also ich habe ja diese Werte ermitteln lassen, eben auch bei so einem Online-Kurs, das waren glaube ich 225 Fragen. Ich glaube, das war der Kurs Positive Psychology. Und man hat einige Werte, aber es sind wirklich die drei stärksten. Es sind, glaube ich, bei 5 Gruppierungen, vielleicht 12 insgesamt. Und meine drei Stärken, kann ich offen sagen, das ist Gleichheit, Gerechtigkeit und Ehrlichkeit. So, ein junger Trainer war Ehrlichkeit ist nicht einfach, das war immer so ein Thema, wo ich, ja, ich wollte ehrlich sein, aber ich fühlte mich immer unwohl, ehrlich zu sein. Ja? Und erst später, als ich auch festgestellt habe, ja, dass ich alle nicht gleich behandeln kann, ist mir schon richtig. Aber Gerechtigkeit ist mir schon wichtig. Und Ehrlichkeit ist mir schon wichtig. Und das hat mich unheimlich erleichtert in der Vorbereitung, ja, ich sag mal, nicht so angenehme Gespräche und auch in der Ausführung dieser Gespräche. Weil ich gesagt habe, hey, so bin ich einfach. Und mit der Zeit, die Spieler lernen dich so kennen und schätzen das auch, wenn man eben dabei bleibt. Ja, auch wenn man ehrlich ist und eine unangenehme Botschaft den Spieler mitteilt, er weiß, okay, es ist nichts persönlich, er meint es ehrlich, it's not what I like, aber es ist so.
Dann frage ich nochmal, ich will da ein bisschen nachhaken, weil das sind ja solche Werteermittlungsfragebögen, so Reißprofile etc., ist ja in der Literatur und der Wissenschaft immer ein bisschen umstritten, aber ich frage nochmal nach. Denkst du, wenn du jetzt diese Fragen nochmal beantworten würdest, könnte es sein, dass andere Werte rauskommen, andere Schwerpunkte?
Könnte sein, ja klar. Ich habe mich verändert. Ich habe auch, sag vielleicht auch für mich, damals, als ich geantwortet habe, ja, im besten Wissen und Gewissen zu diesem, ich sage jetzt mal, psychologischen oder seelischen, mentalen Zustand geantwortet, könnte durchaus sein, dass die heute anders wären. Das ist schon richtig, Karl.
Ich möchte eine Sache mal rausgreifen, weil bevor du Bundestrainer warst bei uns und wir haben uns ja kennengelernt, auch als du Trainer warst in der DL und so weiter, und du hast ja auch in der Trainerausbildung vorgetragen und in Symposien bei mir, und da war ein großes Thema, war Konfliktbewältigung. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, damals, als du diesen Tagesvortrag gehalten hast, und aus meiner Sicht war das so ein elementares und wichtiges Thema. Und da möchte ich ein bisschen drauf eingehen, weil ich der Meinung bin, auch in der Trainerausbildung, dass ich dort merke, da gibt es immer noch Potenziale für Trainer, dass sie da ehrlich mit sich sind, weil ganz viele, wie du jetzt sagst, Ehrlichkeit gehen solchen Konflikten auch bewusst aus dem Weg. Und dann wird ein kleines Problem ganz oft ein großes Problem. Und jetzt würde ich mal nochmal gerne hören, wie ist deine Einstellung zu diesem Thema Konflikt in der Mannschaft, Konflikte innerhalb vom Trainerteam? Und so weiter. Da hast du ja, ist eine Thematik, mit der du dich schon auseinandergesetzt hast und auch immer noch tust.
Ja, also man muss schon, glaube ich, differenzieren zwischen, ich sage es mal, persönlicher Konflikt. Also wenn zwei Spieler einen Konflikt miteinander haben, das ist persönlich. Also das ist toxisch, wenn man das nicht gleich angeht, und das muss man sofort angehen. Unterbinden bringt das nicht, aber man muss es klären, weil das ist wirklich toxisch für die ganze Mannschaft. Konflikt ist für mich auch, wenn ich sage jetzt mal, eine andere Meinung bekomme von meinem Coaching-Staff, wenn ich eine andere Meinung auch von meiner Mannschaft bekomme. Und das ist ein Prozess. Du kannst nicht einfach sagen, hey Leute, ich mache jetzt einen Vortrag, und wenn jemand anders eine andere Meinung hat, dann kann er das gerne vortragen. weil die wenigsten kennen das. Und meistens, wenn du eine andere Meinung bist wie der Trainer, hat das ja nicht immer gute Konsequenzen für dich als Spieler und deine Eiszeit. Aber wir schaffen das schon im Vorfeld, wo wir sagen, pass mal auf, wir haben einen Rahmen, wo es Fragen geben wird. Und da sind wir froh über deine Meinung. Das ist jetzt kein Freilos, wenn ein Trainer vor der Mannschaft steht und irgendwas erklärt, dass alle aufstehen und sagen, nein, das ist alles Quatsch, alles Quatsch. Es gibt ja Umgangsformen. Aber wir haben zum Beispiel, ich gebe dir jetzt nur ein Beispiel, wie das aussehen könnte. Wir wollten im Unterzahl was ändern. Weiß ich noch. Da war ich im Club und haben gesagt, okay, bevor wir das machen, lass uns die Verteidiger und den Torwart reinholen, weil das sind wirklich die Schlüsselpositionen, falls wir diese Änderung vornehmen. Wir tragen das vor und dann wollen wir ehrliche Feedback. Und es war auch die Mehrzahl der Spieler, die fanden diese Änderung, diese Anpassung nicht gut. Nicht gut für uns. Und das finde ich, das ist für mich, das ist Konflikt, wo jemand sich wirklich traut, mit gutem Gewissen eine andere Meinung vorzutragen. Konflikt ist auch, ich habe ja immer so eine Leadership-Gruppe gehabt, wo wir dann auch Spieler, Kapitän, Assistenten und so weiter und noch ein paar andere Spieler dazu genommen haben. Und für mich war immer wichtig, auch dort eine gewisse Meinungsdiversität mit hineinzubringen. Nicht alles nur Ja-Sage oder ja, Coach, alles klar, sondern wirklich Leute, die eine andere Meinung eventuell hätten und das auch vortragen. Davon habe ich als Trainer unheimlich profitiert, vom Wissen der Spieler.
Aber wie gehen wir da jetzt noch tiefer rein, Trainer? Weil es ist ja, das ist ja einfach, aber dann doch nicht leicht. Genau wie du sagst, simple but not easy. Ich hole mal eine Leadership-Gruppe, Führungspersönlichkeiten auch, die auch mal sagen, hey Coach, sehe ich nicht so. Aber wie gehen wir jetzt damit um? Also was machst du dann? Weil die Gefühle werden ja auch trotzdem in dir hochgehen, richtig? Wo du dann manchmal sagst, oh, am besten, mir wäre es jetzt doch, am liebsten hätten die jetzt alle gesagt, ja, so läuft's, genauso machen wir jetzt, spielen wir Unterzahl. Oder genauso, was auch immer. Wie geht es dann weiter?
Also die Spieler wissen, dass der Trainer die letzte Entscheidung hat. Er trägt die Verantwortung. Aber es war auch wichtig, dass die Spieler ein offenes Ohr oder einfach ein Medium hatten, wo sie ihr Bedenken oder ihre Meinung den Trainer mitteilen könnten. Und Konflikt war nicht nur zwischen Spieler und Trainer, sondern auch untereinander. Also wenn zwei Spieler irgendwie nicht einer Meinung sind, was eine Spielweise oder eine Aktion, was die Mannschaft gut tut oder weniger gut tut, auch dort brauchen wir den Konflikt. Also das sind Mannschaften, die sich, du kennst ja den Begriff auch, Accountability oder zur Rechenschaft ziehen. Mhm. Und eine Mannschaft, die keine Accountability hat untereinander, wenn der Trainer jede Art von Konflikt, die der Mannschaft dienen könnte, nochmals, nicht persönlicher Konflikt, sondern wirklich Leistungskonflikt, Performance-Konflikt, wenn er das alles unterbindet, dann verschiebt man das nur. Da kehrt man man kehrt es unter den Teppich und lässt die Spieler auch da nicht ihre, wie soll ich sagen, ihre Stärken oder Emotionen mit hineinbringen. Das gehört auch dazu für mich. Das ist auch ein wichtiger Aspekt.
Du hast ja damals gesagt bei dieser Fortbildung, dass Konflikte sind gut. Das ist jetzt auch, oder? Das ist schon so eine Nachricht auch, dass Konflikte auch gut sein können, richtig? Nicht nur, wir behaften es ja sehr negativ, Konflikte.
Ja, habe ich auch. Also mein Default-Mode, meine Werkseinstellung war Konfliktvermeidung, ehrlich. It was like, holy caramba. Ich will damit nichts zu tun haben. Ich habe gedacht, okay, es geht von alleine weg. Aber selten ging das von alleine weg. Und es gibt ja Konflikt Transformation, also ich glaube bei Paul Lauterbach, der sagt, dass Konflikte wirklich dazu dienen, eine positive Veränderung hervorzurufen. Es ist nichts Negatives. Und es gibt hier genügend Beispiele aus der Wirtschaft, wo auch der Führungsgruppe eine Frage gestellt bekommt, sollen wir diese Produktänderungen vornehmen, ja oder nein? Und viele waren der Meinung, ja, wir sollen es nicht machen, haben es aber nicht gesagt, nicht geäußert. So, das Unternehmen macht die Produktveränderung, es scheitert. Und es scheitert, weil die Leute einfach nicht sich getraut haben. Und für mich liegt das am Trainer oder an die Führung, einen Rahmen zu schaffen, wo sie sich sicher fühlen, eine andere Meinung zu äußern. Konflikt ist auch für mich einmal an der Wanderkarl. Wir spielen meine Werkseinstellung auch damals. Das liegt schon weit zurück. Wir ziehen den Torwart raus. Ich habe 3 Stürmer, 2 Verteidiger auf dem Eis. Ich schicke den 4. Stürmer. Mhm. Und da war ich in Zürich. Und das war auch so eine Situation. Das war, glaube ich, Viertelfinale. Und ich sagte zu einem meinen Spieler, jetzt nehmen wir gleich den Torwart raus. Ich schicke einen Stürmer raus. Aber wir haben so viele gute Stürmer. Also ich könnte noch 2 oder 3 rausschicken. Dann sagt der Spieler zu mir während dem Spiel, ja, dann nimm doch einfach einen Torwart raus. Nimm einen Verteidiger raus. Und dann kannst du 5 Stürmer und einen Verteidiger. Und dann bei mir ging ein Licht auf, wo ich dachte, ja meine Güte, so habe ich es eigentlich nie gesehen. Aber wenn er sich nicht traut, an der Bande mir irgendwas zu sagen und der Spieler, der dann rein ist, anstelle der Verteidiger, hat ja dann Ausgleich geschossen und das Siegestor. Und das meine ich mit Konflikt. Es muss ja nicht negativ sein. Es kann ja einfach, ey Coach, ich habe eine andere Meinung, ich teile es dir jetzt mit, mach damit, was du willst.
Dann ist es ja nicht so, auch das ist jetzt, hört sich ein bisschen wie so eine Binsenweisheit an, aber, oder was man immer hört, auch wieder leicht, aber nicht einfach, ist ja zu kommunizieren, richtig? Würdest du sagen, dass einer der größten Schlüssel zur Konfliktbewältigung ist, miteinander zu sprechen? Würdest du mir da irgendwo zustimmen? In irgendeiner Art und Weise?
Absolut. Absolut, Karl. Und nochmal, ich bin ja wirklich jemand, klar, ich kann sprechen, aber ich bin, wenn ich in einen Raum voller Leute gehe, also da bin ich immer eher jemand, der sich zurückhält. Oder? Ich bin ja eher introvertiert oder extrovertiert. Aber wenn du in dem Bereich als Trainer agieren willst und ich glaube erfolgreich agieren willst, die kommunikativen Trainer, egal in welcher Form, also nicht egal in welcher Form, im Sinne von motivierend, fördernd, professionelle Atmosphäre, wo Leute sich entfalten können, die das gut kommunizieren können. Ich bin überzeugt, dass das, die werden auf lange Sicht Erfolg haben als Coaches.
Ja, und auch eben verbal und nonverbal, richtig? Das finde ich auch immer, genau. Wenn schon einer reingeht, so mit, da muss er gar nichts sagen, aber vielleicht trotzdem die Körpersprache ist schon ein entscheidender Punkt. Du hast es jetzt vorher angesprochen, du redest jetzt auch viel, also machst viele Vorträge etc. Du redest viel. Du machst viele Vorträge, hältst viele Vorträge, Coach. Was sind denn so die Fragen, die am häufigsten gestellt werden an dich? Weil du warst jetzt vor kurzem beim Handballbund, redest vor anderen Trainern, vor Fußballtrainern etc. Was sind Fragen, die sie dir am häufigsten stellen, die Teilnehmer?
Ja, also die Frage ist dann auch, gibst du in der Form in der Tat Verantwortung ab? Und es geht ja nicht immer nur Verantwortung an den Spielern, sondern ich werde dann auch manchmal gefragt, besonders aus dem Fußball, wo die sagen, so ein wichtiges Gespräch vor der Mannschaft, das lässt dann ein Co-Trainer machen? Mhm. Oder, ja, natürlich, warum nicht? Also auch, ich sage jetzt mal, Verantwortung zu delegieren. Also ich betrachte das jetzt nicht irgendwie als Positions- oder Machtverlust, um Gottes Willen. Ich bin einfach der Meinung, Leute haben Stärken, die sollen das mit hineinbringen. Das ist ein Thema, auch eben im Umgang mit den Spielern, was man zulässt, was man kommuniziert. Ich habe das Gefühl, dass wir grundsätzlich im Eishockey mit Wochenplänen, Monatsplänen, vielleicht ein bisschen anders arbeiten als der eine oder andere Club im Fußball, den ich kennengelernt habe, wo es wirklich vielleicht höchstens einen Wochenplan gibt. Aber das sind eher die Fragen, wenn man sich, ja, ich sage jetzt mal fast demokratisch so gegenüber die Mannschaft ein bisschen äußert, weil die nicht verstehen, dass ich doch die letzte Entscheidung habe. Ich trage die Verantwortung. Ich verstehe, dass ich die Verantwortung trage. Aber wir können ja so viel von den Spielern lernen. Und wenn die das Gefühl haben, Wertschätzung, Kompetenz und so weiter. Meine Aufgabe ist, wie Simon Sinek gesagt hat, ich bin nicht für die Ergebnisse verantwortlich, ich bin für die Leute verantwortlich, die Ergebnisse liefern.
Und wie reagieren die dann drauf? Wenn du sagst, ja, du machst es, weil ich kenne dich ja, ich weiß auch, dass du das machst, aber wie reagieren die dann drauf? Sagen die dann,
Mit ein wenig Erstaunen, Karl. Ich meine, du kennst ja meine 5 Bausteine, ist nicht meine, ich habe die einfach adoptiert, sage ich mal, und das ist Vertrauen, das ist Engagement, das ist Konflikt, das ist Accountability oder dieses zur Rechenschaft ziehen und das Glaube. Und die passen alle irgendwo zusammen. Und ich kann nicht Konflikt zulassen, ohne dass ich auch das Vertrauen habe von der Mannschaft. Ich kann nicht Leute ständig accountable halten und die sich gegenseitig, wenn ich nicht das Vertrauen habe. Das ist so ein Paket. Und ich glaube, das interessiert sie, wie man das macht. Weil man macht es nicht einmal und es steht, sondern es ist ein ständiger Prozess. Und deshalb sage ich, umso höher man kommt im Niveau, umso mehr Zeit verbringt man als Head Coach eben im Bereich Kommunikation, Vertrauen aufbauen, wiederaufbauen, Accountability und so weiter. Da holt man dann das Leistung aus den Spielern raus, nicht durch das X's und O's.
Aber du hast jetzt irgendwas was gesagt, je höher das man kommt als Trainer. Macht das einen Unterschied? Ist es anders in der U20, in der U17? Ist es anders in der DL wie in der Landesliga? Ich weiß schon, dass es ein paar andere Rahmenbedingungen gibt, aber ist es nicht, wir arbeiten doch immer mit Menschen, Trainer. Ist es nicht irgendwie alles gleich? Jeder will gesehen werden, gehört werden, diese Grundbedürfnisse, dieses Thema Vertrauen. Warum ist es in der DL anders wie in der Landesliga?
Ja, ich glaube, da verbringt man einfach, weil vielleicht die Gesamtheit der Spieler noch nicht so weit sind in ihre vielleicht taktische und technische Fähigkeiten, dass man auch da mehr Zeit verbringen muss. Und das ist nicht abwertend, das ist einfach so. Wenn du umso höher du kommst in der Liga-Niveau, umso mehr gleicht sich auch eben die taktischen Fähigkeiten, auch gewisse technische Fähigkeiten gleichen sich an. Klar, du hast junge Spieler, wo man auch da arbeiten muss, was die sich vielleicht aneignen müssen an Fertigkeiten, um eben in der Liga zu bestehen oder auf ihre Position besser zu werden. Aber wie du sagst, wenn ich nur das mache und nicht ihm auch Wertschätzung gebe und seine Kompetenzen, die er hat, anerkenne, dann habe ich einen demotivierten Spieler, der einfach eben die taktischen und technischen Sachen nur ausführt, ohne, sag ich jetzt mal, große Motivation.
Ich mache jetzt mal eine ganz gewagte These. Immer im Profibereich, sei es jetzt Fußball, Eishockey oder was auch immer, denke ich, dass es sogar manchmal einfacher ist, solche Dinge umzusetzen, weil die Spieler nichts anderes machen, außer Eishockey zu spielen. Also wie jetzt irgendwo in der Landesliga, wo die noch arbeiten, einer kommt aus der Bank, einer kommt von der Baustelle etc., da muss man die ja noch individueller abholen als Trainer. Und man hat weniger Zeit, weil der Trainer ja oft auch nicht hauptamtlich ist. Ich finde auch da, dafür hat der DL-Trainer andere Thematiken. Ja, der Druck ist ein anderer etc. pp. Aber ich bin schon mal mit der Meinung, dass auch diese Schule semi-professioneller Sport manchmal gar nicht so schlecht ist. Vielleicht ist das ein bisschen meine Brille, weil ich auch durch diese Schule gegangen bin als ganzes Junge. Und ich denke, ich habe in diesen Zeiten viel gelernt, wie man mit Menschen umgeht. Und im Profibereich ist dann aus meiner Sicht, manche Dinge waren da sogar einfacher, weil die Zeiteinteilung anders war. Ich wollte einfach nur sagen, dass ich denke, Menschen sind Menschen, sind Menschen, sind Menschen. Und überall, wenn man mit Menschen gut arbeitet, kriegt man auch gute Sachen zurück, finde ich.
Ja, also du weißt, Karl, bin ich ganz bei dir. Ein Thema, was wir haben unter Engagement. Ich bin ein großer Verfechter und Freund von Selbstbestimmungstheorie. Ja. Selbstbestimmungstheorie heißt drei Faktoren: Autonomie, Kompetenz oder Anerkennung und Zusammengehörigkeit. Und eben diese Autonomie, man kann ja mit Spielern arbeiten, man kann Spielern auch, ich sage jetzt mal, taktische Sachen beibringen, aber ich bin auch überzeugt, die braucht trotzdem einen gewissen Raum, selber Entscheidungen zu machen, selber kreativ zu sein, ihre eigenen Fähigkeiten mit in dieses Spielsystem mit einzubinden. Wenn ich das total unterbinde, total, klar, die machen das, weil wir geben das vor, das ist die Taktik, aber ich glaube, ich habe da im Großen und Ganzen mit der Zeit unzufriedene Spieler. Und eben diese Kompetenz oder diese Sinnhaftigkeit, das ist auch ein Prozess, das muss ich auch immer wieder sagen. Wenn jemand drei Schüsse blockt und mit blauen Flecken vermeißt, ihr sagt, Leute, das ist mindestens genauso wichtig wie ein Tor oder das ist genauso wichtig wie unsere Top-6-Stürmer, die für das Offensive verantwortlich sind. Und wenn man das vernachlässigt oder nicht wertschätzt, dann habe ich einen Teil der Mannschaft, die total unterversorgt ist mit Zuneigung, mit Motivation, mit Gesprächen, sowas in der Form. Und für mich hat das ja immer, wie soll ich sagen, nicht funktioniert, aber das ist viel Arbeit. Das ist viel Arbeit und das muss einem bewusst sein.
Hadi, was ist passiert, wenn in einem Mannschaftsverbund das nicht angenommen wird oder von einzelnen Spielern? Weil auch, korrigier mich gerne, aber du wirst ja auch Spieler gehabt haben, mit denen du, ich sag's jetzt ganz unverblümt, nicht so gut konntest oder sie mit dir nicht so gut konnten, wo du einfach gesehen hast, auch wo man sich vielleicht, wir sagen ja, wir müssen professionell sein und das müssen wir auch sein, aber es gibt ja Menschen, die man weniger mag und die man mehr mag. Und man sollte das hinten anstellen, aber ab und zu kann man es vielleicht auch nicht. Was ist denn, wenn ein Spieler ausschert? Oder wie gehst du mit Gefühlen um dahingehend, dass du sagst, na, irgendwie, ja, ich kann mit dem Menschen nichts anfangen. Was passiert denn dann? Wie gehst du dann solche Konflikte, die dann auch wirklich explodieren können? Wie gehst du mit sowas um?
Ja, du weißt, es gibt diesen Spruch, ich mag dich nicht, ich muss dich besser kennenlernen. Ist leichter gesagt als getan, aber ich glaube, das wäre schon mal ein Punkt. Unsere Situation hier in Deutschland ist ein wenig anders als in Nordamerika. Oder in Nordamerika, wenn du American League oder NHL, wenn ein Spieler dir nicht passt, dann schicken sie ihn einfach runter. Das machen wir hier nicht. Das können wir gar nicht machen. Das heißt, wir sind ab Tag 1 bis Ende der Saison miteinander verheiratet, mehr oder weniger. Und der Trainer hat nicht immer die Auswahl der Spieler. Der ist vielleicht ein bisschen involviert, aber nicht immer vollständig involviert und hat die letzte Entscheidung. Und ja, da sind manchmal Leute dabei, wo man denkt, naja, ich hätte vielleicht einen anderen Spieler von seiner Einstellung verpflichtet, aber ja, das heißt nicht, dass nichts an dieser Person gut ist. Und vielleicht muss man da wirklich auch einen Schritt zurücknehmen und eine andere Basis finden, um damit da zusammenzuarbeiten. Und wenn es nicht weitergeht, dann muss man das untereinander klären. Pass mal auf, aus irgendwelchen Gründen müssen wir unsere Beziehung auf eine professionelle Basis reduzieren. Anständig, vernünftig, so gehen wir damit um und in der Hoffnung, dass es auch so funktioniert.
Also schließt sich wieder der Kreis, miteinander reden, richtig? Kommunizieren, auch wenn es schwerfällt.
Auch wenn es schwerfällt. Erst recht dann, wenn es schwerfällt. Wenn es dir schwerfällt, dann weißt du, it's important, so it's gotta get done.
Und dann möchte ich einen Kreis nochmal schließen. Du hast ja ganz am Anfang gesagt, du wusstest gar nicht, dass deine Karriere beendet wird. Das wurde dir von einem Trainer nahegelegt, also deine Spielerkarriere. Jetzt in der Retrospektive, war das ein gutes Gespräch? War das richtig von ihm, dir das auch so hart zu sagen? Oder sagst du, nein, das hätte man anders machen sollen, können, müssen? Weil das war ein hartes Gespräch, richtig? Wir müssen jetzt in keine Details gehen, aber das war ein hartes Gespräch für dich.
Ja, das war nicht ein Gespräch. Oder eine Aussage, die ich erwartet habe, mit Sicherheit nicht. Es gab wie viele Sportler sind wirklich in der glücklichen Situation, selber zu entscheiden, wann ihre Karriere zu Ende ist. Mhm. Meins ist nicht aufgrund einer Verletzung beendet oder weil ich keinen Vertrag mehr bekommen habe oder sowas in der Form. Auf Anhieb war es ja schon eine schwere Kröte zu schlucken, aber dann im Nachhinein muss ich sagen, okay, wie hätte es besser werden können? Meine Rolle in der Mannschaft wurde immer weniger, kleiner, ging von Powerplay zu Unterzahl von vielleicht, ich sage jetzt mal, 18 Minuten Spielzeit zu 6 oder 7 Minuten Spielzeit. Und es war als Außenseiter emotionslos ein sehr guter Vorschlag und ein sehr gutes Angebot. Und ich habe das Richtige getan und habe es angenommen. Aber ja, in dem Moment denkt er, jetzt ist mein den Leben, den ich bisher kannte, zu Ende. Ja, und du weißt, Roger Federer hat gesagt, jeder Sportler stirbt zweimal. Einmal, wenn die Karriere zu Ende ist und einmal dann, wenn es wirklich zu Ende ist.
Wenn es wirklich soweit ist. Ja. Aber eben diesen schweren, ich wollte nur darauf hinaus, dass diese schweren Gespräche ja oft auch nicht so lustig sind für eine Partei oft und eben auch für die andere, weil man es ja auch führen muss. Jetzt hast du ja andere Themen. Jetzt ist ja ein zweiter Karriereweg in Anführungszeichen und zwar der des Nationaltrainers. Der ist ja wieder nochmal anders, richtig, wie ein Clubtrainer. Jetzt hast du schwere Gespräche, wenn du sagst, jemand darf nicht zur Weltmeisterschaft mitfahren oder auch zu Olympia oder was auch immer. Ist das jetzt, wie war der Schritt vom Clubtrainer zum Nationaltrainer? Wie leicht oder schwer ist dir dieser Schritt gefallen?
Ja, der Schritt, mein Nationaltrainer zu sein, ist schon eine große Ehre. Das ist wirklich so. Und Ich schätze es sehr. Ich glaube, ich kann das sehr gut einschätzen. Ich habe ja auch damals mit Uwe Krupp und Kubi Kölleker als Co-Trainer gearbeitet. Ich habe auch gesehen, wie die arbeiten und welche Verantwortung sie haben. Und somit kann ich das sehr schätzen. Klar, ich habe die Gespräche mit den Spielern, Karl, aber ich habe sie nicht so häufig wie ein Clubtrainer. Weil da geht es jeden Tag um, bin ich im Powerplay? Ja, nein, bin ich im ersten Powerplay? Was ist meine Rolle? Mit wem spiele ich zusammen? Und bei mir, da ich nicht ausschließlich, aber zum großen Teil die Mannschaft zusammenstelle, kann ich diese Gespräche schon bei der Einladung führen. Ja, wir laden dich ein, wir sehen dich in dieser Rolle, wir sehen auf diese Position, für uns sehr wichtig. Du bist einfach der Spieler, der diese Rolle am besten ausfüllt. Ist die Rolle in Ordnung für dich? Weil die ist manchmal dann anders als in seinem Club. Und wir versuchen das schon im Vorfeld zu klären. Ich versuche dann auch, ja, die Spieler auch während der Saison ein bisschen kennenzulernen bei den verschiedenen Maßnahmen, dass die auch verstehen, dass ich ja auch manchmal der Überbringer von weniger guten Nachrichten bin, aber ich will da ehrlich und geradeaus sein. Und ich glaube, das, oder ich hoffe, die respektieren das.
Hast du nicht manchmal das Gefühl, dass du jedes Jahr neu anfängst? Ich weiß, du hast einen Deutschlandcup, du hast Maßnahmen, aber bei der WM, meine ich, ist das immer für dich so ein Gefühl, das ist immer wieder neu und du fängst immer wieder von vorne an. Was man im Club ja auch macht nach dem Ende der Saison, aber ist das dasselbe Gefühl wieder in der
Ja, ist,
Saison?
glaube ich, ähnlich.
Ja?
Ja, ist ähnlich, weil du weißt ja nicht, ich meine, du weißt irgendwo, ich werde erst, wenn Phase 4 beginnt, das ist erst Ende April, wissen,
Also Phase 4 der
wer der
WM-Vorbereitung.
Gros,
Genau.
ja genau, in der Vorbereitung, wer der Gros der Mannschaft sein wird. Also wenn wir bei Phase 1 anfangen, ist die Mannschaft noch nicht komplett. Bei Phase 2 anfangen, ist die nicht komplett. Auch bei Phase 3, weil die Playoffs noch laufen. Und das ist, glaube ich, im Vergleich zu anderen Sportarten schon ein bisschen anders. Also wenn man die Fußballer oder Handballer, die sind ja alle gleichzeitig zusammen und dann irgendwann am Ende der Vorbereitung gehen manche Spieler einfach nicht mit. Und ich muss fast jede Woche dann Spieler nach Hause schicken und diese Gespräche führen. Also das ist dann schon anders. Aber ja, das gehört dazu. Das ist das weniger Unangenehme oder Angenehme an meinem Job. Aber das ist einfach ein Teil davon.
Hey, da möchte ich noch eine Nachfrage, weil das fällt mir gerade ein. Ich habe vor kurzem eine Studie gelesen, dass viele Lehrer oft die Problematik haben, dass es dieses Gefühl, das täglich grüßt das Murmeltier nach jedem Schuljahr oder nach jedem Semester, wenn sie Hochschullehrer sind, dann fängt es wieder von neu an und man ist immer wieder in diesem Rad drin. Hattest du das Gefühl auch mal als Trainer? Egal wo, dass du eigentlich irgendwann mal sagst, fuck, jetzt, wow, jetzt. Es ist immer wieder dasselbe und immer wieder dasselbe. Man fängt immer wieder von Neuem an. Hattest du das manchmal?
Ja, wobei ich will nicht sagen, dass ich viel vergesse, aber manchmal denke ich, okay, was haben wir letztes Jahr gemacht? Und das ist manchmal frustrierend, aber manchmal auch erfrischend. Es dürfen natürlich die Spieler nicht mitbekommen, dass der Trainer denkt, ja, was haben wir letztes Jahr gemacht? Für mich war einfach wichtig, vieles wiederholt sich, Karl, aber für mich war einfach wichtig, dass wir zwei, drei neue Impulse jedes Jahr für die Mannschaft setzen im Club. Ich denke auch für die Nationalmannschaft, da innerhalb unserer Prinzipien und Spielweise der ein oder andere Impuls setze. Und das ist vielleicht das Neue. Wir werden das nicht alles neu erfinden. Es gibt auch keinen Grund zwingend, jedes Jahr alles in Frage zu stellen und anders zu machen. So ausgesprochen das Gefühl, wir fangen jetzt wieder von neu an. Was soll das? Hatte ich nicht. Aber dass ich manchmal das Gefühl hatte, ja, für mich ist das wie neu und ich muss es wieder neu lernen. Das war so, ja.
Dann, es gibt ja diesen Spruch, beware what you wish for, also man soll ja mal aufpassen und ob das Gras wirklich grün ist auf der anderen Seite. Was sind denn negative Punkte eines Profitrainers aus deiner Sicht? Ist es das Reisen, das wenig zu Hause sein, der azyklische Teil, dass man immer, wenn normale Menschen in Anführungszeichen am Wochenende frei haben, man nie frei hat? Oder war das irgendwas, was dich nie belastet hat?
Ich kann es nicht beurteilen, haben. Ich denke, viele Trainer, Eishockey-Trainer sind aus dem Spielbetrieb gekommen. Das heißt, die kennen den Rhythmus, Wochenende spielen oder Ich kann dich da einfach frei nehmen, wenn Training ist oder Spiele sind. Das kennen die, das überträgt sich dann auch im Trainerdasein. Aber ich glaube, das Größte ist, du hast im Gegensatz zu einem Spieler, hast du deine Leistung. Für deine Leistung bist du verantwortlich und deine Leistung bringst du auch in die Mannschaft hinein. Eine Mannschaft kann eine erfolglose Saison haben. Du hast eine gute Leistung gebracht. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du in der Mannschaft bleibst, ist sehr groß. Ein Trainer hat diesen Luxus nicht. Der ist ja für alle verantwortlich. Das heißt, ein Trainer, je nachdem, aus welchen familiären Verhältnissen er kommt, muss erstmal entscheiden, gehe ich mit meiner Familie an den neuen Arbeitsstandort oder mache ich das nicht? Wenn er sagt, ich mache das nicht, dann muss er sich auch damit abfinden, dass er viele Monate von seiner Familie bis auf wenige Tage vielleicht getrennt ist. Es ist eben von zu Hause weg. Du musst eigentlich bereit sein, überall in Deutschland oder in Europa arbeiten zu wollen, wenn du dich als Trainer weiterbilden oder etablieren möchtest. Es gibt einmal den sportlichen, die sportliche Erwartung. Es gibt die mediale Erwartungen an dich, je nachdem, wo du bist. Es ist sehr umfangreich. Sehr viele Leute wollen was von dir. Und das muss man sich schon bewusst sein, ohne zu wissen, wie es wirklich ist dann. Aber ich glaube, das Sacrifice, familiär, zeitlich, unglaublich viel Arbeit, viel mehr als das als Spieler war. Das muss ein Bewusstsein. Da muss er auch bereit sein, das zu machen.
Jetzt haben wir ganz viel über diese weichen Faktoren gesprochen, die ja aus unserer beider Sicht sehr, sehr entscheidend sind. Jetzt können wir vielleicht noch ein bisschen in Eishockey-Spezifika eintauchen. Eines der Themen, über die wir uns manchmal austauschen, ist das Thema Bankmanagement. Was hast du denn da gelernt in deiner bisherigen Karriere? Wie warst du vor 20 Jahren auf der Bank und wie handhabst du jetzt deine Bank? Einwechseln, reden, Kommunikation mit den Spielern oder ist das alles gleich geblieben? Oder was denkst du, sind wichtige Themen beim Thema Benchmanagement?
Bench Management. Also nochmals, ich habe ja, gut, als ich begonnen habe, war ich alleine an der Bank gestanden, oder? Da war ja kein Co-Trainer. Aber dann, als ich einen Co-Trainer hatte, habe ich auch am Anfang den Co-Trainer zu wenig Verantwortung übertragen. Das ist wirklich so. An der Bande zu wenig Verantwortung übertragen, weil ich habe gedacht, ich muss das alles im Griff haben. Ich muss das machen. Das wird von mir erwartet. Da hatte ich auch nicht Mut oder vielleicht nicht die Erfahrung, dass man eben auch die Wertschätzung an seinen Co-Trainer und die Arbeit an ihn abgeben soll, auch im Training, Trainingsgestaltung und so weiter. Man hat sich selber so viel Arbeit aufgeladen, obwohl man wirklich einen kompetenten, mindestens einen neben sich hatte, mit dem man die Arbeit teilen konnte. Und somit ist dann Bench Management im Bereich Staff, habe ich das sehr gebessert, wo ich im Moment, wenn mich Leute an der Bande stehen sehen, zwischen Serge Aubin letztes Jahr oder so, sie denken, ja, der Harry macht ja hat gar nichts, der steht ja nur dazwischen und läuft ein bisschen hin und her. Klopft die Spieler auf der Schulter. Ist nicht ganz so, aber ja, den Eindruck könnte man bekommen. Spieler betrifft auch, für mich war es immer wichtig, weil für mich als Spieler war das wichtig, dass meine Spieler schon sehr früh wissen, wer als nächstes dran ist, wie gewechselt wird, die Kommunikation, dass es da keine Verzögerung gibt, dass die Spieler schon. Ja, lange bevor sie dran sind, wissen, okay, ich bin dran oder die nächste Schirmreihe ist dran, um, ja, wie soll ich das sagen, dass die sich um äußere Umstände nicht kümmern müssen, nur auf ihre Tätigkeit und der nächste Wechsel. Ja, auch in Bezug auf ein großer eben Punkt bei mir, habe ich dir vorhin erzählt, pulling the goalie, oder? Das hat mich immer ein bisschen nervös gemacht, because I'm thinking, if I pull the goalie, we're going to get scored on. Right? Da kriegen wir einen Gegentreffer. Aber das hat echt eine Weile gedauert. Und wenn jetzt Don Jackson abschaust, der zieht den Torwart manchmal raus mit 6 Minuten oder mit 8 Minuten, je nachdem. Damit, es hat lange gedauert, musste ich mich anfreunden. Das ist auch ein Teil des Benchmanagements.
Wenn du,
Ja.
weil ich rede da ganz oft mit Trainern drüber und da gibt es ja kein richtig und kein falsch, sondern auch Vorlieben. Was denkst du, ist die Idealbesetzung einer Bank? Wie viele Trainer würdest du gern haben? Würdest du gern 3 Assistenten haben und du stehst wirklich hinten und hast keine Kommunikation mehr mit den Spielern und kannst nur das Spiel überblicken oder nur sehr vereinzelt Kommunikation mit den Spielern? Oder sagst du, 2 Assistenten sind genug?
Also ich finde zwei, also so wie wir das bei uns bei der Nationalmannschaft haben, wo Alexander Sulzer, er ist für die Verteidigung und Unterzahl zuständig. Eben letztes Jahr Serge Aubin, da ist für die Stürmer und auch Überzahl zuständig. Und meistens sprechen wir uns ab, offensiv 6 gegen 5, das wäre dann Serge, Bully, Aufstellung, wie sieht das aus? Und 5 gegen 6 defensiv, das macht uns Serge, dass der Head Coach wirklich mehr Zeit verbringen kann, das Spiel zu beobachten. Ja, ich habe jetzt mit jemandem aus der NHL gesprochen, auch Associate Coach, Assistenttrainer der Bande. Eine seiner Aufgaben ist zu sehen, wie gut die Mannschaft die taktischen Vorgaben umsetzt. Mhm. Ja, like Systemausführung, wo ich denke, ja, das ist gut, das ist wichtig. Ja, wie effektiv ist das, was wir vorgegeben haben, wie effektiv wird das umgesetzt? Also um deine Frage zu beantworten, ist es vorteilhaft, finde ich, wenn du dich wirklich als Head Coach, du kannst dich auf das Spiel konzentrieren, du kannst dich eben auf Umsetzung konzentrieren, auch vielleicht der ein oder andere Spieler, der heute einen sehr guten Tag hat oder einen weniger guten Tag.
Also du wirst jetzt aber keinen dritten Assistenten noch brauchen auf der Bank, aus deiner Sicht jetzt.
Ja, ich seh da jetzt nicht wirklich eine Notwendigkeit, außer du hast ja, wir sind auch limitiert, Karl. Wir können ja nicht endlos viele Leute an der Bank stehen haben. Wenn du vielleicht jemand hast, der noch Video macht, ja, iPad oder sowas, das könnte ein Vorteil sein, je nachdem, wie man zu iPads und Wiederholungen an der Bande steht. Eye in the Sky, ja. Sulzi oder letztes Jahr Serge hat dann Stöpsel im Ohr gehabt, wenn es irgendwelche Ansagen gibt. Also dafür brauchen wir jetzt eigentlich auch niemanden extra.
Das ist auch immer eine Frage, die kommt, warum hast du nicht den Kopfhörer, den Stöpsel, sondern einer deiner Assistenztrainer?
Ja. Ja, also es ist nicht so, dass sich jeder drum reißt, das Ding anzuziehen, oder? Weil du hast es ja am Ohr. Das ist auch, lenkt ab ein bisschen. Und ja, es hängt wirklich damit zusammen, dass ich von diesen sehr wichtigen Tätigkeiten befreit bin, dass ich mehr oder weniger mich wirklich nur auf vielleicht Momentum, Spiel, Sturmreihen, Leistung, Umsetzung, dass ich mich da ganz fokussieren kann.
Dann im technisch-taktischen Bereich, was würdest du sagen, ist momentan im Welteishockey, sind wichtige Entwicklungen oder Entwicklungen, wichtig ist immer so eine große Frage, sind Entwicklungen, die auch für die Spielerausbildung bei uns in Deutschland relevant sind? Also was sind jetzt so taktische Trends, wo du sagst, das ist jetzt neu, kommt neu?
Ja, es gibt ja einige Mannschaften, auch im Übersee, wo der Plan ist, so schnell wie möglich die Scheibe aus dem Drittel rauszubekommen. Und man platziert zwei Spieler in einer neutralen Zone. Da geht es ja weniger um Scheibenkontrolle, sondern es geht dann wirklich darum, die Scheibe tief ins gegnerische Drittel zu bekommen und dann vorzuchecken. Das ist eine Tendenz. Du weißt ja bei uns, wir legen sehr viel Wert auf eine spielerische Lösung. Das heißt, für uns muss man schon die Fähigkeit haben, unter Druck Pässe zu spielen, gute Pässe zu spielen, auch mit Timing in eine gute Position zu sein, um die Scheibe zu unterstützen, den Verteidiger eine Passoption zu sein und eben mit diesem Short-Passing-Game Unterstützung die Scheibe kontrolliert, entweder aus dem Drittel zu bringen oder vielleicht auch mal zurückzuspielen. Es ist auch wichtig heute, dass man Verteidiger in der Mannschaft hat, nicht alle, aber sicher mindestens zwei, die auch sich offensiv im Angriff können sie sich eigentlich alle mit einschalten, aber in der Offensivzone, dass die da wirklich involviert sind in Positionstausch, Cycling. Heute eine Mannschaft, die nur Verteidiger hat, die auf der blauen Linie stehen und sich nicht bewegen und tief spielen, schwierig. Da muss man ein bisschen mehr und kreativer sein heute, wenn man Torchancen in der Offensivzone kreieren will.
Bisschen so mein Lieblingsthema, auf das du manchmal anspringst, manchmal nicht. Ich versuche es heute mal. Wird es in ein paar Jahren positionsloses Eishockey geben?
Ich glaube nicht, Karl. Ich glaube, es werden die designierten Positionen geben. Ich finde, im Nachwuchs kann man durchaus, bis auf die Torhüterposition, Spieler verschiedene Positionen spielen lassen. Ich glaube, das hilft sicher auch für eine gewisse Spielverständigung, Positionverständigung, oder? Dass ein Stürmer, der jetzt plötzlich Verteidiger spielt, auch versteht, welche Anforderungen oder Challenges ein Verteidiger hat im Aufbau. wenn der Stürmer ihn nicht unterstützt. Aber ich glaube, ich bin überzeugt, im Profibereich, es werden Verteidiger sein, die einige Fähigkeiten haben, die sie vielleicht früher nicht hatten und als Stürmer agieren können, läuferisch, spielerisch, auch technisch im Umgang mit den Schlägern. Und weil es solche Verteidiger gibt in der Offensivzone, werden auch die Stürmer als Teil ihres Repertoires auch gut verteidigen können. Im Backchecking, auch mal in der Defensivzone, dass der tiefe Stürmer nicht immer der Mittelstürmer ist, sondern vielleicht der Rechts- oder Linksaußen, dass die wirklich ein vollständiges Verständnis der verschiedenen Positionen haben. Aber nicht positionslos.
Und da habe ich eine Frage, Trainer, wenn bis auf die Aufstellung beim Bully oder vielleicht auch beim Aufbau, beim Breakout, spielst auch du nicht eigentlich schon positionsloses Eishockey? In der offensiven Zone ist doch im Forecheck, kommt auf die Situation an, richtig? Auch, oder du würdest jetzt keinem Verteidiger sagen, wenn er Forecheckt, du darfst nur bis zur blauen Linie und dann musst du wieder umdrehen. Sondern du wirst ja trotzdem sagen, er soll jetzt Forechecken, richtig? Also deswegen sagen wir doch auch immer, es ist dann ein F1, F2 etc.
F3, ja, aber das betrifft nur die Stürmer. Also da würde ich jetzt nicht auch den Verteidiger mit einbringen, dass er jetzt einfach, was weiß ich, vor dem Tor steht plötzlich und jetzt meint der Stürmer, der muss jetzt oben auf der blauen Linie sein. Es gibt ja auch ein anderes Skillset. Also auch ein Verteidiger, wenn du siehst, der braucht ein anderes Skillset, oben auf der blauen Linie mal ein Spiel oder eine Schussbahn zu öffnen. Und dieses Skillset zeichnet schon die Position aus oder also zeichnet schon den Spieler aus in der Form, um auf der Position wirklich effektiv zu sein. Dass es teilweise punktuell positionsloses Spiel gibt, da gebe ich dir recht. Okay, es kann ja sein, dass aus irgendeinem Grund zwei Verteidiger mit dem Mittelstürmer sind im Angriff. Die zwei Stürmer, die nachrichten, die müssen ja erstmal die blaue Linie halten und so tun. Aber generell und ständig, das glaube ich einfach nicht. Dafür
Macht Sinn.
ist das Spiel so schnell und die Positionen an sich und die Rollen so wichtig? Nein, sehe ich nicht.
Was ist eigentlich deine Meinung zu diesem Thema 3x3, also 3 gegen 3 Eishockey, was jetzt immer wieder so propagiert wird?
Meinst du jetzt grundsätzlich oder in
Ja,
der Overtime?
nein, grundsätzlich. Also nicht
Grundsätzlich.
in der Überzahl, sondern in Overtime, in der Nachspielzeit, sondern wirklich als eigene Sportart.
Ja, es ist, ich weiß nicht, das war für mich immer irgendwo. Das ist für mich immer noch so ein Verlassen des normalen Spielbetriebes. Also es ist spannend, es ist sicher, man sieht es ja von der wie soll ich sagen, Dramatik und Torchancen, die da entstehen. Für den Zuschauer unglaublich spannend. Aber ich glaube, das ist auch unglaublich spannend, weil man 60 Minuten davor eine völlig andere Spiel gesehen hat. Und jetzt hat man einen Kontrast zu dem, was man gesehen hat. Wenn man das immer so sieht, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, Carl. Also, I kind of like it the way it is.
Hey, it is what it is. Letzte Frage, Trainer. Außer du möchtest noch irgendwas, ob es noch irgendwelche Entwicklungen im Welteishockey gibt, wo du sagst, ja, das ist noch kurz wert, dass wir darauf eingehen. Aber ich denke schon auch, oder? Diese Thematik dann, also im offensiven Bereich auch, dass manchmal, über das haben wir auch schon geredet, oder dass Verteidiger in die Schnittstellen reingehen, immer und immer wieder auch sich also auch in den Angriff einschalten. Richtig, das ist schon auch so ein Trend, den du mitgebracht hast, also
Genau, ja.
den du siehst.
Ja, absolut, absolut. Das geht heute gar nicht mehr auf diesem Niveau. Und das ist auf dem kleinen Eis, auf dem großen Eis, glaube ich, können wir das vielleicht auch noch mehr nutzen. Und da geht es um Situation erkennen. Es geht sicher auch um eine gewisse Taktik oder auch Spielkonzept, ohne Zweifel. Aber auch da eine gewisse Intuition, Kreativität. Aber dass man plötzlich nicht vier Leute tief hat, dass man auch ein Verständnis hat, dass eben, wenn der Verteidiger reingeht, jemand muss ihn oben ersetzen. Aber heute wirklich, wenn die Verteidiger nicht reingehen, um die Deckung so ein bisschen durcheinander zu bringen oder aus der Position zu bringen, da kann man kaum was kreieren. Das ändert nichts an der Tatsache, dass man Seitenwechsel, also Scheibe tief, Seitenwechsel, Scheibe tief, den Box runter, hoch und dann entstehen diese Seams, oder? Das ist auch das, was man provozieren will und daraus eben das Verteidiger dann in diese Seams hineinlaufen.
Ja, also immer in die Schnittstellen rein, Schnittstelle rein,
genau.
Schnittstelle rein.
Genau.
Wenn du, ist es eigentlich, das ist jetzt auch noch eine Frage, weil die kommt auch ganz oft, wie viel, ist eigentlich immer so eine faszinierende Frage, aber das kommt auch oft in der Trainerausbildung. Wie viele Aufbauvariationen sollte man haben als Trainer etc.? Und ich sage dir, es wird darauf ankommen, aber oder hast du da ultimative Antwort? Muss man als die Mannschaft muss die 5 Aufbauvariationen können oder ist eine, die ich gut kann, genug? Hast du da?
Meinst du jetzt unter Druck, Aufbau unter Druck oder ohne Druck?
Ohne Druck, jetzt wirklich im kontrollierten Aufbau.
Ja, wir haben 2. Also wir haben eigentlich 2 und das kann man dann eben ein bisschen anpassen, je nachdem, wie die Mannschaft steht. Aber im Grunde, wir haben entweder 5-back, also Double Swing auf beide Seiten. Was wir häufiger benutzen, ist eben ein Spieler positioniert sich auf der weiten blauen Linie am Bullypunkt. Dann haben wir einen Verteidiger auf der rechten Seite, der ist auf der Bullypunktlinie. Und dann haben wir 2 Stürmer, die eigentlich grundsätzlich immer auf der linken Seite rauskommen. Ja, eine dann vor und versucht hinter der F1 zu kommen und der andere auf der Außenposition. Und entweder wir können ihn direkt treffen oder es geht zum Verteidiger, zum Stürmer. Oder wenn nichts frei ist, wir machen den langen Pass, oft einen indirekten Pass, Tipp und dann sind wir im Vorcheck oder haben zumindest mal 2 Spieler, die wirklich mit vollem Tempo am Laufen sind. Das finden wir mit ganz kleinen Anpassungen reicht. Wir wollen ja nicht uns immer hinter den Tor aufstellen. Das wollen wir ja gar nicht.
Wie gehst du eigentlich vor, um solche Dinge dann, also nennen wir es mal als eine Taktik zu kreieren? Für jedes Gift gibt es ja Gegengift. Ja, also du hast ja einen Gegner, du stellst dich auf den Gegner ein, der macht jetzt, weiß ich nicht, am Aufbau 5-man-back, dann also 5 zurück. Dann könntest du dir ja überlegen, wie schlage ich jetzt diesen Aufbau, richtig? Das ist ja die Herangehensweise. Ist es die Herangehensweise? Also und macht ihr das auch im Trainerteam so dezidiert, dass sagen, das ist das grundsätzlich, was sie machen und so arbeiten wir dagegen?
Ja, wir versuchen natürlich auch, sage ich mal, unser Spiel aufzuzwingen oder dass die ihr Spiel nicht etablieren können. Wenn ich jetzt die Dänen, kann mich erinnern, beim ersten WM, die Dänen war auch eine Mannschaft, die versucht hat, immer das Spiel zu drosseln. Aufstellen hinter dem Tor, Control Breakout. Und dann haben wir gesagt, okay, das wollen wir ja nicht zwingen. Wenn wir in einer Situation sind, wo wir vorchecken können, dann holen wir den raus. Also wir stellen uns nicht zwingend in the trap oder high 1-2-2 auf. Mach einfach Druck hinter dem Tor. Auch wenn man weiß, dass eine Mannschaft in einer neutralen Zone nicht zwingend vorcheckt, sondern sich gleich aufstellt, dann haben wir immer geschaut, dass wir schnell eine Lösung suchen, um die Scheibe nach vorne zu spielen, dass sie sich nicht aufstellen können. Das sind schon Anpassungen, die wir machen. Ja.
Letzte Frage, Trainer. Wenn du triffst jetzt einen jungen Coach und der fragt dich, hey, Harry, gib mir einen Satz mit, nur einen, auf meinen Weg im Trainerleben. Welcher wäre das? Was würdest du mitgeben?
Trainer sein ist ein lebenslanges Lernen. Du lernst von den Spielern, du kannst auch von anderen Trainern lernen und habe nie Bedenken oder Angst, andere zu fragen.
Danke, Coach. Danke für deine Zeit. Pass auf dich, bleib unbesiegbar und wir hören und sehen uns. Danke, Trainer.
Karl, wie immer, eine Riesenfreude. Vielen Dank.